Hallo und herzlich willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken.
Liebe Mamas, mein Name ist Claudia Berghöfer und ich möchte euch hineinnehmen in eine Kindheitserinnerung, die mir geblieben ist. Als ich und meine zwei jüngeren Brüder im frühen Volksschulalter waren, hieß es bei einem Nachmittagsspaziergang: Heute Abend kommt noch ein richtiger Schneesturm auf. Der Wind hat uns schon am Nachmittag um die Ohren geblasen, als wir Kinder unsere Unruhe und Energie im Freien abbauen konnten. Danach war das Beisammensein in unserer Wohnung wieder ruhiger und angenehmer. Ja, und der Schneesturm kam dann tatsächlich, während wir uns drinnen gemütlich gemacht hatten um die Abendessenszeit, fiel dann auch plötzlich der Strom aus und wir saßen im Dunkeln. Meine Eltern suchten im Finstern nach Kerzen, Streichhölzern und Taschenlampen und es folgte ein Abend und eine Nacht ohne Strom. Unsere Tätigkeit an dem Abend beschränkte sich dann auf ein Beisammensitzen rund um den Tisch, auf eine Mahlzeit im Kerzenschein und danach wurde uns vorgelesen. Und nicht, dass das nicht abends regelmäßig so war beim Zubettgehen, aber dieses Mal hat es wirklich eine nachhaltige Erinnerung mit sich gebracht. Ein paar Geschichten mit einem heimeligen Zugehörigkeitsgefühl mitten im Schneesturm. Durch Kerzenschein und Zuhören, das war wirklich besonders und meine Brüder und ich reden heute noch über diesen Abend. Ja, wir möchten uns heute mit dem Thema Vorlesen beschäftigen, mit der hohen Relevanz und Bedeutung davon. Hier in Österreich gibt es seit 2018 einen offiziellen Vorlesetag, der heuer auf den 21. März fällt und der erstmals in allen österreichischen Schulen zum offiziellen Projekttag erklärt worden ist. Schulen leisten da ja einen großen Beitrag, um das Lesen zu fördern. Umso mehr ist aber schon die Familie und das Zuhause der Ort, wo Vorlesen und der Zugang zu Büchern das Leben eines Kindes nachhaltig prägt. Und wir nehmen den Vorlesetag zum Anlass, um mit dieser Miteinander-Podcast-Episode unseren Blickwinkel genau darauf zu legen. Und ganz besonders freue ich mich, das gemeinsam mit Maria Büchsenmeister zu tun. Hallo liebe Maria, herzlich willkommen.
Hallo Claudia, danke für die Einladung.
Ja, wirklich schön, diese Zeit mit dir zu haben. Als ich dich vor 3 Jahren kennenlernen durfte, als wir damals unseren zweiten Miteinander-Podcast aufgenommen haben, wo du das Thema Familienmanagement und deine Gedanken dazu vorgestellt hast, da durfte ich auch herausfinden, dass du eine wahre Buchliebhaberin bist. Ja, und da möchte ich dich gleich zu Beginn fragen, wie hat sich deine Leidenschaft für Bücher entwickelt? Gibt es bei dir auch so nachhaltige Erinnerungen aus deiner Kindheit?
Also bei mir trägt eindeutig mein Vater die Schuld, dass ich eine Leseratte bin. Ich habe eine Erinnerung oder eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist jene, wenn meine Eltern am Abend in der Stube gesessen sind. Also meine Eltern haben eine Landwirtschaft und nach dem Stall, wenn dann alle Kinder schon im Bett waren, sind sie immer noch in der Stube gemeinsam gesessen und jeder hat gelesen. Und also das hat für mich heute noch dieses Bild, auch wenn ich heimkomme, es ist noch immer das Gleiche, ja, obwohl sie jetzt beide schon weit über 80 sind. Aber es hat für mich noch immer dieses Bild der Geborgenheit. Meine Eltern, die lesen, und mein Vater, der immer erzählt hat von dem, was er liest. Also die Bücher, die er gelesen hat, die Biografien, die er gelesen hat, sogar die Nachrichten, also wir sind immer von ihm informiert worden, was gibt es Neues in der Politik und was meint welche Zeitung dazu. Und wir haben ihn alle angehimmelt dafür, dass er so viel weiß, dass er dieses Wissen mit uns teilt und seine Gedanken mit uns teilt. Also wir sagen im Nachhinein, wir erwachsenen Geschwister, bei uns ist am Tisch immer nur geredet worden über Sexualität, Politik und Religion. Und der Anlass waren sehr oft diese Bücher, dass man dann eben über das Buch so viel über die Welt gesprochen hat, über das persönliche Leben, über Werte, über den Glauben, unsere Beziehung zu Gott. Wie lebt man ein gutes Leben? Wie lebt man ein heiliges Leben? Auch er hat immer versucht, sozusagen unseren Wahrnehmungsvermögen zu schärfen, ja, dass wir uns nicht einlullen lassen durch nette Worte, gerade in der Politik oder in der Religion, sondern dahinter schauen, was heißt das jetzt wirklich? Was würde das in der Praxis bedeuten, wenn das umgesetzt werden würde? Und die Basis für all das, würde ich noch immer sagen, sind eben diese Eltern, die eine glückliche Ehe geführt haben und Leseratten waren beide. Also meine Mutter hat meinen Vater ganz schnell angesteckt. Aber eben diese Liebe von ihnen zu Büchern.
Schön. Das ist echt besonders. Also so wie du das beschreibst, kann ich mir das jetzt in meinem inneren Auge vorstellen, wie deine Eltern da abends mit den Büchern sitzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr prägsam ist für Kinder.
Ja, mein Vater hat einen Wert auch auf eine gute Bibliothek gelegt. Also wenn irgendetwas besprochen worden ist, dann hat er immer gesagt, ach, ich glaube, ich habe da ein Buch für dich. Und dann ist er rausgegangen zum Bücherregal, das war im Vorhaus, im langen Gang, und hat schon ein Buch gehabt, was man lesen sollte. Also er hat auch im Kopf immer diese ganzen Bücher gehabt, die er gelesen hat.
Mhm. Schön, dass da gleich so tiefe Gespräche entstanden sind, aus dem heraus, um den Familientisch.
Ja.
Mhm. Inzwischen hast du selber eine große Familie. Du bist seit 31 Jahren verheiratet und ihr habt 12 Kinder. Ja, mein Mann und ich haben gestern erst wieder darüber gesprochen, dass ihr sicher schon viel Gelassenheit, Ruhe und Vertrauen gelernt habt in den letzten Jahren. Und dein Jüngster,
Man wird großzügiger.
Ja. Ja, da hast du viel Erfahrung. Dein jüngstes Kind ist 8 und dein ältestes 30 Jahre alt und du kannst inzwischen zurückblicken auf eine lange Zeit, in der ihr als Eltern Familienleben gestaltet habt, und da sind Bücher und auch das Lesen und Vorlesen nicht wegzudenken. Es prägt eure Familienkultur sehr und ich freue mich, dass wir da heute von dir hören dürfen. Ja, aber du hast da auch einmal begonnen, Dinge umzusetzen, damit das so hat entstehen können. Wenn jetzt Mamas zuhören, wo das Abenteuer Familie gerade erst losgeht und der Wunsch schon da ist, ein Zuhause zu schaffen, in dem vorgelesen wird, wo Kinder eine Freude an Büchern entwickeln können, dann möchte ich dich fragen, wie war da dein Start? Was waren so deine Anfänge?
Also ich habe gar nicht so bewusst zum Vorlesen angefangen. Es hat sich einfach ergeben, dadurch, dass ich selbst noch meine Kinderbücher hatte, auch mein Mann seine. Und dass wir natürlich von unseren Eltern auch zu Weihnachten immer Bücher für die Kinder geschenkt bekommen haben. Wir haben am Anfang da gar nicht so investiert, aber wir haben von Anfang an mit den Kindern immer am Vormittag und am Nachmittag eine Jause gemacht. Also das brauchen die Kinder, die können ja nicht so lange durchhalten. Das war einfach ich mit den Kindern auf der Bettbank, am Sofa, zusammenkuscheln. Und ich kann mich erinnern, eines der allerersten Bücher, also an die ich mich erinnern kann, war ein Liederbuch, das wir zu Weihnachten von meiner Schwiegermutter bekommen haben. Es waren so Volkslieder drinnen, wo ich die meisten zum Glück gekannt habe. Und wir haben angefangen mit gemeinsamen Singen ursprünglich. Und dann sind natürlich ganz schnell alle anderen Bücher dazugekommen und die Kinder haben die Bücher gebracht und ich habe vorgelesen. Aber dieser erste Einstieg war dieses gemütliche Zusammensitzen jeden Tag, obwohl ich genug Hausarbeit zu erledigen gehabt habe. Mhm. Also wir haben die ersten ganz knapp bekommen. Der älteste war 5,5, als unser 5. Kind auf die Welt gekommen ist. Zum Glück keine Zwillinge dabei. Aber deswegen war mir das so wichtig, auch für mich selbst, ja, dass ich so eine Zeit habe, wo ich innerlich auch gelassen bin, wo ich mich nicht von der Arbeit hetzen lasse oder nicht immer den Druck habe, das muss auch noch gemacht werden, sondern wo es ganz klar ist, hier bin ich nur für die Kinder da. Und das ist auch heute noch, also ich mache es heute auch noch 2-mal am Tag, immer noch die Zeit, die wir alle genießen, die wir total genießen, zusammensitzen, zu jausnen und dabei vorzulesen. Und das ist auch oft das Lockmittel. Ja, also am Vormittag zum Beispiel eine Apfeljause machen. Und je nach Alter der Kinder, also mir ist es auch immer wichtig, dass alle Kinder, die daheim sind, da dabei sind, wenn sie möchten. es werden Bücher ausgesucht. Das kann sein, dass jeder von den Kleinen ein Pappbilderbuch bringt und der, dessen Buch vorgelesen wird, der sitzt bei mir am Schoß und dann kommt er runter und dann kommt das nächste Kind. So habe ich das gemacht. Am Vormittag immer mit den Kleinen und dann, als die Ersten in die Schule gekommen sind, habe ich am Nachmittag bewusst die Literatur so gewählt, dass es für die Älteren passt. Da haben die Kleinen mitgehausnet, aber dann sind sie herumgekrabbelt, haben Duplo gespielt oder was immer. Und ich habe den Größeren vorgelesen. Also Kinder von Bullerbü zum Beispiel ist eher was für Ältere. Der kleine Wassermann ist so ein Grenzbuch. Das interessiert die ganz Kleinen auch schon, weil so schön abgeschlossene kurze Geschichten drinnen sind. Also einfach diese Bücher, die ich eben selbst liebe, die ich selbst so gut in Erinnerung habe und die auch für mich ein Genuss sind, vorzulesen. Über 28 Jahren war am Vormittag immer ein Kind daheim. Jetzt bin ich seit 1,5 Jahren am Vormittag allein. Und mein 8-Jähriger kommt um 1 von der Schule heim. Und dass wir zuerst einmal sofort gemeinsam etwas jausnen und ich lese ihm vor. Momentan ist das unsere kleine Farm von der Wilde, also Laura in der Prärie, kennen viele durch die Verfilmung. Und erst dann gehe ich kochen und wir essen erst um 14.30 Uhr mit denen, die vom Gymnasium heimkommen. Und dann ist bei uns schon die zweite Vorlesezeit mit der Nachspeise inzwischen. Also es ist nicht mehr extra irgendwann am Nachmittag, sondern direkt nach dem Essen wandern wir mit ein bisschen Schokolade hinüber auf die bequeme Couch und ich lese weiter vor. Und da merke ich auch, es ist auch am Nachmittag lese ich unsere kleine Farm vor, momentan. Also jetzt bin ich schon beim letzten Band, Band 8, so lang habe ich noch nie vorgelesen, diese Serie. Und der Zwölfjährige liest selbst fertig, was er versäumt hat. Die Großen kennen das alle. Also ich habe momentan ja nur mehr 4 Kinder daheim. 17, 16, 12 und 8. Und die 16-Jährige und der 17-Jährige sitzen dabei und hören auch zu. Also das ist irgendwie so eine Kultur geworden, die alle genießen. Und eben bei der Nachmittagsjause gibt es schon seit vielen Jahren immer eine Süßigkeit dazu. Also auch vorher, wie ich zuerst noch Obst gejausnet habe. Einfach, weil das ein Lockmittel für die Pubertierenden ist. Alle, die ältere Kinder haben, wissen vielleicht, dass man Pubertierende nicht mehr so schnell herunterbringt, um gemeinsam etwas zu jausnen. Die essen ja einen Apfel lieber allein. Aber so ein paar Stückchen Schokolade, die gerade dazu da sind, den Guster zu stillen und es nur gibt, wenn man hier bei uns, bei der restlichen Familie sitzt, die sind einfach genial. Ja, die bewirken Wunder.
Bei Kindern und Erwachsenen, ja.
Genau, bei beiden. Ich nehme da meinen Kaffee dazu. Also es ist auch für mich jetzt eine Zeit. Ich sage mir, es ist nicht meine Pause. Denn wenn ich meine Pause mache, dann möchte ich gerne einen Roman lesen, der für mein Alter richtig ist. Aber es ist doch für mich ein totaler Genuss, eine körperliche Erholung und etwas, was die Höhepunkte für meinen Alltag sind, auch für mich. Also ich kann es wirklich genießen, aber ich finde, es ist trotzdem Arbeitszeit für mich als Mama. Also so habe ich das deklariert und dann, es ist auch so, glaube ich, und da hat man dann auch ein ruhiges Gewissen, diese Zeit wirklich sich jeden Tag zu nehmen.
Auch wenn es jetzt nicht mit dem Haushalt zu tun hat und das jetzt ruht, damit dafür wirklich Raum ist, ja.
Ja, auch wenn im Blickwinkel momentan sozusagen man den noch nicht fertig abgeräumten Tisch sieht, ja, jetzt ist einfach Vorlesen und Schokolade.
Wirklich schön zu hören von dir, wie sich das so entwickelt hat und wie du auch immer wieder Wege gefunden hast, da jede Altersgruppe mit hineinzunehmen. Das ist echt schön, Maria. Ja, wenn es jetzt so um diesen Vorlesetag geht, inwiefern hat sich das Vorlesen auf die Entwicklung deiner Kinder ausgewirkt? Was kannst du da sehen? Und auch, warum denkst du, ist Vorlesen so wichtig und bedeutsam?
Fangen wir vielleicht den zweiten Punkt an. Warum ist es allgemein so wichtig und bedeutsam? Ich meine, das wissen fast alle von den zuhörenden Mamis, denke ich mir, dass diese Bedeutung vom Vorlesen einfach für die intellektuelle Entwicklung unserer Kinder so wichtig ist. Da gibt es genug Studien, die belegen, dass diese Freude an der Sprache dadurch gefördert ist, dass es die Grammatik schult, dass Kinder einfacher soziale Kontakte schließen, wenn ihnen vorgelesen wird, dass es ein Mittel gegen Sprachlosigkeit ist. Es steigert die Konzentrationsfähigkeit und auch die Zuhörfähigkeit, was die Kinder ja dann in der Schule brauchen. Es schärft die Wahrnehmungsfähigkeit. Also habe ich vorher, glaube ich, sogar das gleiche Wort verwendet, als ich von meinem Vater erzählt habe. Ein Punkt, der mir besonders gefällt, ist, dass er ihren Wortschatz fördert. Und zwar nicht nur deswegen, dass sie dann bessere Geschichten schreiben können, sondern weil der Wortschatz eine große Bedeutung hat, wie wir unser Leben meistern können. Also ich weiß nicht, wer dieses Buch Das Labyrinth der Wörter kennt. Das ist ein Buch, wo der Film besser ist als das Buch. Also den Film mal anzuschauen, Das Labyrinth der Wörter. Und dort geht es um einen Mann, der eher bildungsfern ist, aber ein gutes Herz hat. Und der im Park eine alte Dame trifft, die ihm vorliest oder die ihm überhaupt lernt, mehr selbst zu lesen, weil er kann eigentlich gar nicht richtig lesen. Und dadurch, dass er liest, dass er neue Wörter kennenlernt, fängt er an, sein eigenes Leben sortierter zu betrachten, die Dinge mehr zu differenzieren und auch sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Also es gibt so einen Höhepunkt im Film, wo er in der Kneipe mit seinen Freunden ist und er halt diese Wörter anwendet, die er plötzlich aus den Büchern kennt, und einer macht sich über ihn lustig und sagt dann, ja, schläfst du überhaupt noch mit deiner Freundin vor lauter Klugheit? Aber er verwendet ein sehr primitives Wort dafür. Mhm. Und der Hauptdarsteller antwortet, wie redest du eigentlich? Wir machen nicht das, ja, und nimmt wieder dieses primitive Wort, sondern wir lieben uns. Und das ist der Wendepunkt im Film. Ja? Er kann plötzlich den Unterschied in Worten festmachen. Was ist der Unterschied von dem, wie sein Kumpel das sieht und wie er und seine Geliebte, ja, das sehen? Und dadurch fängt er an, sein ganzes Leben in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den auch wir in unserem Alltag spüren. Ja, ihr habt es vielleicht schon erlebt. Also ich erlebe das regelmäßig, dass ich mich ärgere über meinen Mann, aber ich merke, ich kann nicht artikulieren, was ist los? Ja, was stimmt da zwischen uns beiden momentan nicht? Es muss nichts Großartiges sein. Oft sind so Sand im Getriebe, ja, so Kleinigkeiten. Und wenn ich mich dann zurückhalte, nicht sage, sondern mal anfange zum Überlegen, sobald ich artikulieren kann, sobald ich ein Wort dafür habe, das ist das Problem, hat man gleichzeitig schon fast immer die Lösung in der Hand. Also dieses Dinge auf den Punkt bringen zu können, verbal, ja auch, wir denken ja auch in Sprache, es geht ja nicht ums Aussprechen, wir denken ja in der Sprache, das finde ich ist eines der schönsten Früchte vom Vorlesen. Mhm. Bei meinen Kindern hast du gefragt, also in einer großen Familie, ich würde meinen, das Schönste ist, dass man durch Vorlesen Phasen aktiver Ruhe schafft. Auch wenn alles miteinander spielt, wenn sie vielleicht streiten, wenn es laut ist im Haus, dass plötzlich so ein Ruhepunkt kommt. Also am Anfang ist es gar nicht so leicht, wenn man frisch anfängt, dann geht der Streit ja oft weiter beim Vorlesen. Jetzt nach den vielen Jahren ist es bei uns so, dass der Streit beim Vorlesen vorbei ist. Ja? Mhm. Nachher wird oft wieder aufgenommen. Aber während dem Vorlesen ist Ruhe, ist Frieden. Also diese aktive Ruhe. Es schärft ihre Wahrnehmungsfähigkeit, hoffe ich zumindest, aber auch, dass man ein Gesprächsthema hat. Also das, was ich von meiner eigenen Herkunftsfamilie erzählt habe. Und da war für mich vielleicht das einschneidendste Erlebnis jenes mit meinem Ältesten. Der war circa 13 Jahre alt und hat plötzlich aufgehört, mit mir zu sprechen, hat mir nichts mehr von sich erzählt. Mit meinem Mann hat er noch zum Glück alles besprochen, aber nicht mehr mit mir. Und mir hat das sehr wehgetan, weil ich zu ihm ein besonders enges Verhältnis hatte. Also er ist auch so eine Leseratte gewesen und so vom Typ so ein Denker mehr, also eher wie ich. Also ich bin kein Denker, aber ich bin auch so ein Stubenhocker, sagen wir mal so. Er ist da besser. Und ich bin dann zu einer Freundin gegangen und habe mich beraten lassen oder Bekannte, die eben hier auch Coacharbeit für Mütter macht. Und ich war ja totale Pubertätsanfängerin sozusagen. Was geschieht hier? Was passiert hier? Und sie hat mich dann beruhigt und hat mir erklärt, dass hier die Kinder in der Pubertät aus dem Nest springen wollen dass es nicht um mich als Person, als Maria geht, sondern um meine Mutterrolle. Und um aus dem Nest zu springen, muss das Kind sich auch für gewisse Zeit von der Mutter mal bewusst lösen. Dass dadurch, dass wir so ein enges Verhältnis gehabt haben, das bei ihm auch so drastisch ist. Es hat mich beruhigt, hat aber nicht viel dazu beigetragen, dass es angenehmer geworden ist, bis ich entdeckt habe, wir sind beide Herr der Ringe-Fans. Also Herr der Ringe, das war damals noch vor dem Film. Der Film war aber schon im Gespräch und er hat es geliebt, hat alles gelesen. Ich auch. Ich habe dann noch mehr gelesen als er und habe mich noch besser ausgekannt. Und plötzlich haben wir immer bei den Autofahrten und so über Herr der Ringe gesprochen. Und wenn man als Mutter mit einem 13-Jährigen oder 14-Jährigen darüber spricht, was sind die Werte? Inwieweit soll man für seine Werte kämpfen, für andere sein Leben lassen? Zahlt es sich aus, in einen Krieg zu ziehen für das Gute, obwohl man mit 99%iger Sicherheit sagen kann, niemand von uns überlebt diesen Krieg? Über was will man mehr sprechen? Oder da spricht man über so intime Dinge, ohne dass das Kind es merkt. Eine meiner schönsten Erinnerungen, ja, diese Gespräche mit ihm. Und was man auch allgemein sagt, dass Fantasie gefördert wird durch Vorlesen und Lesen. Das habe ich lange überhaupt nicht verstanden. Ich selbst habe eine Fantasie, aber ich habe immer gedacht, na, so wichtig, warum ist es so wichtig, eine Fantasie zu haben? Ich habe sie auch immer erlebt, dass es mich ein bisschen gefangen hält, diese Fantasie, dass ich vielleicht zu wenig in der echten Welt lebe als junges Mädchen, ja. Um dann eigentlich das erste Mal von der Astrid Lindgren das zu lesen, aber inzwischen stößt man überall auf diesen Gedanken, dass man Fantasie braucht, um die Welt zu verändern. Also wenn ich mitarbeiten will an dem Aufbau der guten Welt, dann brauche ich Fantasie zuerst einmal, um mir vorstellen zu können, was soll anders werden, wie soll das dann ausschauen. Und Vorlesen fördert diese Fantasie.
Schön. Ja, ich denke, du hast wirklich da jahrelang investiert in vielen kleinen Momenten. Und du hast schon eine Art Ernte, die du da bemerken darfst.
Ja, es ist wunderschön. Man hat natürlich auch Dinge, wo man bemerkt, was falsch gelaufen ist. Aber man hat auch eine große Ernte. Und ich denke mir, das ist ein Weg, der gerade für uns Mütter passt. Weil wir oft nicht die Zeit haben, jetzt mit den Kindern auf einen Berg zu gehen, gerade wenn kleine Geschwister da sind, oder wir haben nicht Zeit, mit ihnen große Dinge zu unternehmen am Wochenende. Es ist dann oft, dass wir eher versuchen, die Väter da freizuschaufeln, dass die das machen können. Und manchmal, ich zumindest, bin eine Zeit lang eifersüchtig geworden, weil ich mir gedacht habe, ja, er geht da mit dem Kind jetzt segeln. Also wir leben in der Nähe vom Mattsee, ist mit dem Auto nicht so weit entfernt und da kann man sich so für eine halbe Stunde, Stunde oder länger ein kleines Segelboot ausleihen. Ich kann das nicht machen, aber ich kann jeden Tag vorlesen und habe unterm Strich viel mehr Möglichkeiten, mit meinen Kindern schöne Erinnerungen zu sammeln als mein Mann.
Ja, das ist eine schöne Perspektive. Danke, dass du das mit uns teilst. Ja, gerne. Weil wir Mütter, wir haben einfach da eine besondere Aufgabe, die Stellung aufzuhalten in den vier Wänden und kann mir vorstellen, dass das einfach die Perspektive immer wieder weitet für die Kinder und für die Mama.
Ja, und wir haben auch diese Möglichkeit, diese Stellung halten, aktiv zu gestalten, also auszusteigen aus den Erwartungen rundherum, sondern zu sagen, dieser Punkt zum Beispiel, diese Genusszeit am Vormittag oder am Nachmittag, die bleibt bestehen, da fährt der Zug drüber. Ja, also man kann sie ausfallen, man kann es verschieben und so, wenn irgendein Nachmittagstermin ist. Aber wir haben die ganze Freiheit, den Alltag mit den Kindern zu gestalten.
Ja, sehr inspirierend. Ja, schön. Danke, dass du das so mit uns teilst. Jetzt merke ich schon, du hast da gewisse Bücher, die dir besonders am Herzen liegen. Und ich denke, uns steht da eine enorm hohe Anzahl an Kinder- und Jugendbüchern zur Verfügung. Und es ist gar nicht so einfach, aus dieser Fülle auszuwählen für die Familie. Woran meinst du, können sich da Eltern orientieren bei der Auswahl von Büchern?
Also leider nicht am Verlag. Weil es gibt Verlage, die wunderbare Bücher haben, aber auch parallel dazu nicht so gute. Also nicht am Verlag, würde ich sagen. Dass man die Bücher liest, einfach selbst, zumindest quer liest, die die Kinder lesen. und auch bei der Auswahl selbst darauf achte, zuerst einmal ist der Inhalt gut. Also wenn ich möchte, dass meine Kinder das Familienbild von Vater, Mutter und Kind positiv sehen, dann wäre es nicht so gut, oder sage ich mal, da schieße ich mir selber ins Knie, wenn ich sie dauernd Bücher lesen lasse, wo gleichgeschlechtliche Beziehungen das Normale sind und die ihre Kinder gut aufziehen. Das ist ja ganz ein neuer Modetrend, gerade bei Bilderbüchern für die Kleinen, dass immer mehr gleichgeschlechtliche Paare zum Beispiel da auftreten. Aber das ist nur etwas, was im Moment dann auffällt, dass das also bewusst gepusht wird, auch in Filmen, nicht nur in Büchern. Aber der Inhalt muss mir gefallen. Also es muss jemand sein, der die Werte vertritt im Buch, die ich liebe. Und es müssen nicht ausdrücklich christliche Kinderbücher sein oder Jugendbücher. Also wenn ich jetzt denke, wenn du stirbst, dann zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. So heißt es, ist ein Jugendbuch, was auch verfilmt worden ist inzwischen. Eigentlich inzwischen ein moderner Klassiker. Es hat nichts mit dem Glauben zu tun. Da geht es um ein junges Mädchen, das tödlich verunglückt. Und plötzlich wacht sie am gleichen Tag in der Früh auf und glaubt, sie kann den Unfall verhindern. Und dann kommt sie drauf, nein, sie muss immer sterben. Am Ende des Tages muss sie sterben. Und wie sie dann versucht, diesen Tag zu nützen, dass ihr letzter Tag sinnvoll ist. Und da gibt es viele, viele Bücher, gerade wenn es um Liebe und Freundschaft geht, die gar nicht christlich sind auf den ersten Blick, die aber christliche Werte vermitteln. Also Werte, die einfach der Realität entsprechen, ja, und uns dazu befähigen, ein glückliches Leben zu führen. Also der Inhalt, würde ich sagen, aber nicht nur der Inhalt, sondern auch die Sprache, dass es eine schöne Sprache ist. Da gibt es viele, viele wunderbare Literatur, auch Romane, die einfach eine schöne Sprache haben. Der C.S. Lewis hat ja zum Beispiel gemeint, jedes Buch, das man als Erwachsener nicht gerne liest, auch wenn es ein Kinderbuch ist, ist auch für die Kinder nichts. Also ein gutes Buch zeichnet sich dadurch aus, dass auch wir das gerne lesen. Ich habe auch deswegen wahrscheinlich immer so gerne vorgelesen, weil viele gute Bücher gerade für Leseanfänger zu schwierig zum Lesen sind und das durchschnittliche Erstlesebuch leider meistens nicht gut ist in der Sprache. Also das, was ich momentan, ich bin immer wieder auf der Suche, auch für meinen 8-Jährigen, der ist zwar kein Erstleser mehr, aber als er einer war, ganz viele Bücher haben keine gute Sprache. Und es gibt Bücher mit einer wunderbaren Sprache. Und als letztes bei den Bilderbüchern die Illustration. Da sind die Geschmäcker natürlich sehr, sehr verschieden. Aber dass ich schaue, wie das passt, die Geschichte und die Sprache und die Illustration zusammen. Und da, glaube ich, habe ich zumindest angefangen, auch Bücher, die einen guten Inhalt haben, zum Beispiel ausdrücklich christliche Bücher, meinen Kindern nicht mehr vorzulesen, wenn die Illustration schlecht war oder mir nicht gefallen hat oder zu kitschig war. Weil ich mir gedacht habe, was lernen meine Kinder dadurch, dass das Christentum nicht professionell ist, dass das Christentum nicht so gut ist wie die anderen, dass das Christentum kitschig ist, ja, also unser christlicher Glaube, und das wollte ich nicht. Also es ist nur jetzt einmal so mein Gedankengang und wie ich da herangegangen bin. Aber wenn man jetzt, ich habe Herr der Ringe schon erwähnt, für Ältere, oder C.S. Lewis, Narnia zum Beispiel, ist ja gerade jetzt im Hinblick auf Ostern wunderbar vorzulesen. Ich habe das immer vorgelesen, ohne ihnen zu sagen, von was C.S. Lewis eigentlich schreibt, nur als Geschichte, also der Löwe, der dann für denjenigen, der eigentlich gesündigt hat und der den Fehler gemacht hat und der dem Bösen geopfert werden sollte, sich selbst als Opfer darbringt und wie sie alle mitleiden und wie er da gequält wird, bis er getötet wird, und am dritten Tag steht er auf von den Toten. Und an dem Punkt haben meine Kinder plötzlich gesagt, das war so in der 2. Klasse Grundschule, ja, aber Mutti, das ist ja wie bei Jesus. Und das ist so schön, finde ich, zum Beispiel bei Narnia, bei den Chroniken von Narnia, die Kinder selbst da erkennen zu lassen, um was es in der Geschichte eigentlich geht. Und hier ist noch einmal das Schöne, dass die Kinder das jetzt nicht nur vom Verstand lernen, sondern sie erleben diese ganze Geschichte mit ihrem Gefühl mit. Also diese Angst. Aber wie kann dieses Kind zuerst, wie kann es zum Verräter werden? Und dann diese Liebe des Löwen und dieses Mitzittern, das gibt's nicht. Er kann nicht bis zum Schluss sich das gefallen lassen. Er ist ja viel stärker wie die böse Hexe. Mhm. Und er lässt sich das gefallen, ja. Er lässt sich töten. Und diese Trostlosigkeit, und dann ist er wieder da. Also, dass auch diese Gefühle, die hier mit angesprochen werden, dass das ein Bereich ist, der allein, wenn man jetzt die Ostergeschichte liest, also selten so stark angesprochen wird wie bei Narnia, mhm. aber dann übertragen wird. Ja.
Es ist wie ein Wiedererkennen des Evangeliums
genau.
in Narnia. Und das vertieft ja. einfach den Zugang dazu.
Genau, also Sie müssen schon vom Evangelium wissen, weil sonst können Sie die Verbindung nicht herstellen, natürlich.
Genau. Ja, schön. Wenn wir gleich bei dem Thema sind, wie machst du das mit Gottes Wort und der Bibel? Gibt es da eine Empfehlung von dir? Weil da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich eine Übersetzung oder eine Kinderbibel auszusuchen. Wenn du da schon sehr genau drauf achtest, was würdest du da empfehlen?
Also wir beide haben in der Vorbereitung gesprochen, dass wir die gleiche Kinderbibel bevorzugen,
ja. oder? Scheinbar die wir selber als Kind schon hatten,
ja.
gell?
Ja. Mhm. Also die von Anne de Vries haben wir bei unseren Kindern immer gemacht. Es gibt auch noch ein paar andere, die gut sind, die vielleicht kürzer sind. Da kann man sich selbst ja auch einlesen, vor allem wenn einem die Illustrationen gefallen. Also ich habe gefunden, so eine Kinderbibel ist schon wunderschön, weil man selbst auch teilweise das Evangelium in geraffter Form vor Augen hat, also diese Abläufe, was kommt nach was. Mhm. Ein berühmter Spanier hat einmal gemeint, wir sollten das Evangelium auswendig können, so wie unseren Lieblingsroman. Da wissen wir genau die Reihenfolge, und beim Evangelium oft nicht oder meistens nicht. Aber auch das Alte Testament, also diese Zusammenhänge, wer ist jetzt der Sohn von wem und der Großvater von wem und wer hat wen geopfert und dann war doch das Kind, das lernt man manchmal auch als Erwachsener aus der Kinderbibel.
Mhm, genau.
Wir haben verschiedene Bibel durchprobiert. Anne de Vries, würde ich sagen, ist die beste, was wir entdeckt haben. Wir haben dann aber auch aufgehört zum Suchen, weil wir das entdeckt haben, was uns gefällt. Mhm. Ja, also ich möchte nicht sagen, dass es nicht viele, viele andere gibt, die auch gut sind. Aber bei unseren Kindern war sofort der Effekt da, wenn wir kurz gezögert haben, da ist es wirklich so, steht es wirklich so in der Heiligen Schrift? Schauen wir nach, dass sie schon immer gesagt haben, aber wie steht das jetzt in der echten Heiligen Schrift? Wie sagt es Gott wirklich? Mhm. Und wir dann parallel angefangen haben, einfach die echte Heilige Schrift zu nehmen und nachzulesen und das dann immer eigentlich bedeutender wurde, das echte Wort Gottes zu nehmen und vorzulesen. Mhm. Je älter sie geworden sind, umso mehr natürlich.
Mhm. Schön. Ja, ich denke, das ist echt so ein Geschenk, dass wir da dieses Wort so lesen dürfen, weil die Kinder sich da auch mit ganz vielem Schritt für Schritt identifizieren können. Wer ist Gott? Ihn kennenlernen, sein Wesen. Wie finde ich da drinnen Trost in diesem Erkennen, dass ich einen Vater im Himmel habe und sein Kind sein darf und auch diese verschiedenen Situationen kennenzulernen, in denen Menschen da gesteckt sind, von denen wir lesen. Und das schenkt Kindern Hoffnung und Halt und auch da lernen sie, mit Gedanken und Gefühlen umzugehen. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist das so wichtig, dass Kinder das auch schon erfahren dürfen. Ja, hier möchte ich jetzt einfach auch gerne erwähnen, dass ihr einen eigenen Verlag gegründet habt. Ich vermute gerade auch, weil dir hochwertige Literatur so wichtig ist. Möchtest du da ein bisschen was dazu sagen?
Ja, den Verlag, der wurde eigentlich gegründet, weil wir vorher schon bei einer Buchreihe mitgearbeitet haben, vor allem mein Mann, und das dann einfach einen rechtlichen Rahmen gebraucht hat. Aber gleich in den ersten Monaten hat mein Mann die Idee gehabt, dass wir auch eine Buchhandlung dazu nehmen, also auch mit Büchern, die nicht von unserem Verlag sind, die aber gut sind, weil ich in meinem Freundeskreis bekannt war, dass wir zu Weihnachten immer Bücher schenken und dass ich alle Bücher selber lese. Und viele Freunde nämlich vor Weihnachten angerufen haben und gefragt haben, was schenkst du deinem 14-Jährigen? Und aus der Idee für meine 10-Jährige, dass dieser Themenbereich, ich da schon immer Bücher sozusagen empfohlen habe Und mein Mann dann gesagt hat, du, das, von dem sollten nicht nur deine Freundinnen profitieren, sondern können viele andere Familien auch davon profitieren. So ist dann diese Buchhandlung in dieser Größe entstanden. Ich lese noch immer die Bücher selber. Also jetzt, glaube ich, habe ich ein Buch im ganzen Sortiment, was ich nicht selbst gelesen habe, wo ich mich auf das Urteil einer Freundin verlassen habe. Und das ist wunderschön, ja, diese Bücher, die man da reinstellen kann. Also ich könnte jede Woche einen Blickpunkt schicken mit mehreren Büchern, weil es so viele gute Bücher gibt. Zum Glück, es gibt eine Fülle an guten Büchern. Ich komme da nur nicht mit der Arbeit zusammen, ja.
Ja.
Dass ich das auch schön rausschicke.
Ja. Aber ich finde das schön, dass du da so ganz persönlich hineinschreibst, warum du dieses Buch gut findest. Das hilft in dieser Fülle, die vorhanden ist.
Ja, manchmal, auch schon ein paar Mal ab und zu, wenn der Verlag selbst sein Buch gut beschrieben hat, nehme ich auch nur diese Beschreibung. Aber allermeistens schreibe ich noch was dazu, das stimmt.
Ja.
Also 99% der Bücher ist wirklich was Persönliches dabei.
Schön, ja.
Also das, ja, ich finde es auch so schön, wenn man dann so eine Bibliothek aufbaut. Ja, weil wir haben ja alle Bücher dann in unserer Bibliothek, die wir auch im Sortiment haben. Weil es in erster Linie schon Bücher sind, die für eine lange Zeit Nahrung geben können, positive. Und Bücher sind ja leider so schnell vergriffen. Also manchmal schreckt man sich, habe ich ein Buch gelesen und denke mir, ach, in 3 Monaten passt es genau, dann nehme ich das und dann ist es vergriffen. Dass man eine gute Bibliothek ist Gold wert. Ja, man muss nicht alles in der Bibliothek haben. Manche Bücher, vor allem die nur Lesefutter sind, kann man sich ausleihen. Aber sehr, sehr viele Bücher zahlt sich aus, wirklich daheim zu haben und zu besitzen.
Was ich dich jetzt aber gern auch noch fragen möchte, ist, Kinder sind von ihrer Persönlichkeit her sehr unterschiedlich. Die einen scheinen schon als Leseratten geboren zu werden und tauchen mit Begeisterung in Bücher ein. Sobald sie dann selber lesen können, verschlingen sie eins nach dem anderen. Und bei anderen ist das nicht so. Erlebst du da auch Unterschiede in deiner Familie und wie gehst du damit um?
Ja, auf jeden Fall gibt es da Unterschiede. Obwohl ich sagen würde, unter dem Strich habe ich bei 12 Kindern nur einen, der wirklich nicht gerne liest. Und der muss jetzt für seinen Beruf viele Fachbücher lesen. Und ich befürchte, dass mein Jüngster ebenfalls kein Leser wird. Aber beide haben die Stärke, dass sie körperlich sehr aktiv sind, dass sie in handwerklicher Hinsicht sehr, sehr, sehr geschickt sind. Also viel mehr von Natur aus, das sozusagen in ihre Wiege gelegt worden ist, als bei den Geschwistern. Ich würde sagen, man kann das... Es ist nicht nur negativ, wenn jemand nicht liest, sondern meistens hat er einfach andere Begabungen. Trotzdem, Bücher sind in dem Sinn, was wir jetzt alles gesprochen haben, ein großer Schatz. Und vieles wird ja vermittelt dadurch, dass wir über die Bücher reden, dass wir über die Bücher sprechen, am Tisch oder bei dieser gemütlichen Jause. Und da sind dann beim Vorlesen ja auch jene hineingenommen, die nicht selber lesen. Also wir haben zum Beispiel immer zu Weihnachten schenken wir Bücher und zum Geburtstag, das ist bei uns fix. Es gibt immer ein Geschenk und ein Buch. Und mit dem inzwischen erwachsenen Sohn, der hat recht schnell gesagt, du Mutti, ich lese die Bücher nicht, aber er hätte gern eine Bibliothek von den Klassikern. Und jetzt kriegt er immer zu Weihnachten einen Klassiker. Also das letzte Jahr war es Der Mann und das Meer zum Beispiel von Hemingway und so Klassiker, dass er inzwischen eine Bibliothek von Klassikern hat. Und da schaut er dann doch wieder gerne hinein, weil ab und zu kriegt er Lust.
Maria, ich kann vermuten, dass du ein sehr volles Leben hast mit deiner großen Familie. Lässt sich da dann wirklich tatsächlich Zeit finden für dich, um selbst auch noch zu lesen und zum Lesen zu kommen?
Ja, Zeit finden tut man nie, man muss sich die Zeit nehmen. Und ich würde sagen, die Bücher sind ein Grund, warum wir überhaupt so viele Kinder bekommen konnten. Weil ich durch das immer wieder ein Kapitel lesen, oder lange Zeit habe ich das auch ganz fix eingeplant, nach dem Lesen mit den Kindern, also schon meinen Roman, mein Buch dazugelegt gehabt, ich viel mehr Kraft für den Alltag gehabt habe. Also Lesen kommt mir vor, als so wie ein Kurzurlaub, wo man einen Wochenendurlaub in 5 Minuten erlebt. und diese Energie daraus tankt, ja, von einem Wochenendurlaub, den man vielleicht einmal im Jahr hat, wenn überhaupt, ja, die wenigsten haben das, aber wenn man irgendwie das Geschenk bekommen hat, da profitiert man 2 Wochen davon, aber vom täglichen Lesen immer. Also dieser Urlaub im Kopf, wo man dann weg ist einmal vom Alltag und dann wieder mit einem ganzen neuen Blick einsteigt in diesen Trubel. Jetzt muss ich lesen, unter Anführungszeichen, für den Verlag. Und wenn ich ehrlich bin, dadurch ist es nicht mehr so interessant. Also ist schon tragisch, oder? Richtig tragisch finde ich das.
Deine Freiheit ist, ja, hat sich verändert diesbezüglich.
Es ist plötzlich Arbeitszeit. Also ich liebe Romane. Da haben wir auf der Internetseite gar nicht so viele, weil das am wenigsten gekauft wird. Aber doch immer wieder neue, ja. Jetzt habe ich wieder einen neuen gerade abgeschlossen vor 2 Tagen, der wunderschön ist, eben Kindheitserinnerung einer Autorin, die auch eine Leseratte war. Also ich habe mich so wiedergefunden, es war einfach herrlich zum Lesen. Aber ich lese immer mehrere parallel und die habe ich dann hier auf der Kücheninsel liegen, in der Küche, und ich würde sagen, sie sind einfach meine Rettung, vor allem wenn ich merke, wenn ich sehr, sehr müde bin und mich irgendwo in den Weiten des Internets verliere oder irgendein blödes Internetspiel aufmache. Also immer wenn ich da davor bin, so eine Dummheit zu machen, dann leuchtet es bei mir auf, du, da draußen ist dieser wunderbare Roman, und dann kann ich mich losreißen von dieser Versuchung und nehme das Buch und habe eine Pause, die wirklich Erholung bringt und auch Befriedigung. Ja, weil die Pause beim Computerspiel zu verbringen, ist ja wirklich, man hat nur ein schlechtes Gewissen, aber man hat eine Pause gemacht umsonst, man hat Zeit vertrödelt umsonst. Und so geht es meistens, dass ich dann, bevor ich etwas anderes mache, doch etwas lese.
Ja, da sind wir alle in einem großen Spannungsfeld in der heutigen Zeit. Aber ich denke, mit dem, was ich von dir gehört habe, bestätigt sich das sehr, was das für ein Reichtum ist, sich dem Buch zuzuwenden. Und da selber als Erwachsener einzutauchen, weil es direkt an die Kinder weitergeht.
Vielen Dank. Ja, und auch als Erwachsener den Mut zu haben, ein Buch wegzugeben, wenn man draufkommt, das ist nicht gut. Also man liest ja manchmal ein Buch, wo man hohe Erwartungen hat, und dann kommt man drauf, bitte, da geht es ja nur mehr um Sexualität oder so detailliert, das will ich nicht lesen, oder wie reiße ich mir diesen Mann auf, oder wo plötzlich Facetten drinnen sind, die wir unsere pubertierenden Kinder niemals lesen lassen würden, wenn wir draufkommen. Und selbst lesen wir, dass wir auch bei uns anspruchsvoll sind und solche Bücher weggeben. Dass wir aber schon auch Romane lesen. Also ich denke mal, ich merke bei anderen Müttern, die Gefahr ist groß, dass wir immer nur Erziehungsbücher lesen. Das ist zu wenig, kommt mir, also zu wenig. Jetzt bin ich sehr fordernd, tut mir leid. Ja. Erziehungsbücher sind natürlich super. Aber wie viele Erziehungsbücher braucht man in Wirklichkeit, wenn man eines gefunden hat, wo man sagt, das spiegelt das wider, was ich will, ja, das hilft mir in seiner Sprache, und dann vielleicht noch etwas für eine andere Altersgruppe und so hineinschnuppere. Man muss nicht ein Erziehungsbuch nach dem anderen lesen. Aber Romane sind so wie ein Trockentraining auch. Ja, wie würde ich reagieren? Etwas, was uns aufbaut, was uns Kraft schenkt.
Was die Fantasie wieder fördert und uns gestalterisch werden lässt im Alltag.
Ich habe da oben einen Roman, einen ganz alten Mädchenroman stehen, den meine Mutter schon gelesen hat als Mädchen. Wo so eine Liebesgeschichte natürlich, und wo es darum geht, wie eine junge Frau in einem mutterlosen Haus, wo die Mutter gestorben ist, wieder ein Heim schafft, ein Zuhause schafft, einfach dadurch, wie sie den Haushalt führt und wie sie auch die Essenszeiten so gestaltet. Und es ist so, dass ich es niemals in den Verlag, ins Sortiment aufnehmen würde. Aber wenn ich selbst so ein richtiges Tief habe, ja, dass ich sage, boah, die ganze Hausarbeit, sie steht mir wirklich schon überall raus und es hat überhaupt keinen Sinn und die Kinder können das nicht schätzen und so weiter. Also manchmal hat man ja solche innere Stimmen, die einen bedrängen, die gibt's. Dann gehe ich rauf und schnapp mir dieses Buch, 2 Seiten, und ich weiß, also so kitschig dieses Buch ist, aber ich bin wieder motiviert, dass es wirklich Sinn macht, hier Arbeit zu investieren. Und ich glaube, solche Bücher brauchen wir daheim. Wir sagen, dieses Buch stärkt mich, wenn ich gerade einen gewaltigen Ärger auf meinen Mann habe. Dieses Buch stärkt mich, wenn die Hausarbeit mich ankotzt. Dieses Buch brauche ich, wenn ich mir nicht sicher bin, ob mein Glaube, also ob meine Beziehung zu Jesus in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird, ja, die mich stärkt daran festzuhalten, oder das Buch, das mich stärkt daran festzuhalten. Mhm. Also verschiedene Lieblingsbücher unter Anführungszeichen zu haben, die dann so wie ein Medikament sind, das ich herausziehe.
Mhm. Schön. Danke, das ist echt wirklich sehr hilfreich.
Gerne.
Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um dein Know-how mit uns zu teilen. Ich freue mich wirklich sehr über diese gemeinsame Zeit und diesen Austausch. Und ich bin mir sicher, dass viele Mamas sich angesprochen fühlen durch das, was du gesagt hast. Vielleicht möchtest du noch mit uns teilen, wie wir noch mehr von dir und deiner Arbeit erfahren können.
Am einfachsten, wenn es hier auf unsere Internetseite geht, die heißt ehefamiliebuch.at. Also alles in einer Wurst, alles in der Einzahl und in der richtigen Reihenfolge. ehefamiliebuch.at. Da findet ihr das ganze Sortiment an Büchern, also von Erziehungsbüchern über Lesestoff für alle Altersgruppen gegliedert und beschrieben. Da könnt ihr euch für den Blickpunkt anmelden. Das ist unser Newsletter, der kommt circa einmal im Monat. Manchmal öfters, manchmal seltener. Eben wie ich dazukomme, hängt ganz von meinem Alltag ab. Wenn ihr lieber per WhatsApp die Bücher empfohlen haben möchtet, dann müsst ihr mir extra Mail schreiben. Das ist momentan noch nicht auf der Internetseite zum Abonnieren. Das Mail, die Mailadresse bei uns ist ähnlich. info@ehefamiliebuch.at. Dann kann ich euch das über WhatsApp anfangen zum Schicken. Also sind wir gerade beim Aufbauen, weil viele, viele Mamis sagen, man bitte schick öfters ein Buch raus und über WhatsApp, da schaue ich regelmäßig nach. Und dann findet ihr auf der Internetseite nicht nur Bücher, sondern auch unsere Kurse. Also momentan läuft der große Familienmanagement-Kurs, da sind wir mittendrin. Aber es kommen die 4 Strategien für den Sommer. Das sind 4 halbe Stunden Einheiten im Abstand jeweils von einer Woche, wo ich darüber spreche und Ideen austausche, was wir im Sommer machen könnten, dass es wirklich ein unvergesslicher Sommer mit unseren Kindern wird. Vorher kommt noch ein Kurs über Gastfreundschaft, wie können wir Feste feiern. Dann im Sommer kommen 4 Strategien für die Ehe, 4 Strategien für junge Mamas, dann ein Kurs für Weihnachten. Also das seht ihr alles, die aktuellen Kurse sind immer auf dieser Internetseite. Und unser Ziel ist immer, dass wir christliches Gedankengut vermitteln, wobei wir die meiste Zeit nie davon sprechen, dass es christlich ist, sondern einfach Werte vermitteln, nach denen sich alle Menschen sehnen, wo alle Menschen merken, das müsste man haben, so müsste man leben, um ein glückliches Leben zu führen. Aber ganz, ganz selten sprechen wir davon, dass es christliche Werte sind, obwohl jeder, der bei uns einen Kurs macht, sehr schnell draufkommt, dass wir gläubig sind, ja, und dass wir Christen sind.
Ja.
Also ehefamiliebuch.at ist die Internetseite.
Ja, ich kann das nur sehr empfehlen. Ich habe viele deiner 4 Strategien schon mitgemacht und profitiere täglich davon. Wirklich. Auch der vom Sommer. Ich freue mich dann immer, wenn der Sommer kommt, weil ich weiß, die Maria hat mir erzählt, wie ich das angehen kann und ich mache es wieder so und es ist wirklich sehr hilfreich. Wir werden deine Homepage und weiteres auf jeden Fall in unseren Shownotes verlinken. An dieser Stelle möchte ich euch noch einmal an alle ganz herzlich auch dazu einladen, auf unserer Website muetananda.at reinzuschauen und euch zu informieren über unsere anstehende Miteinander-Konferenz am 27.04. Ich freue mich schon sehr drauf, ganz viele von euch an diesem Tag face-to-face zu begegnen. Lasst euch diese wertvolle Zeit nicht entgehen und meldet euch da an. Ja, vielen Dank noch einmal, liebe Maria. Danke für diese Zeit. Wir werden uns jetzt für heute verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder Mitte April. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Frühlingsbeginn, ein gesegnetes Osterfest und ganz viel Kraft für den Alltag. Alles Liebe.
Baba.